liebe Gemeinde, liebe Gäste, ich freue mich, dass du heute Morgen da bist und dass wir heute gemeinsam Ostern miteinander feiern. Und dass du heute da bist, das zeigt ja, dass du die Zeitumstellung in der letzten Nacht ernst genommen hast. Sonst würdest du wahrscheinlich erst in einer Stunde hier erscheinen. Die Zeitumstellung heute Nacht, sie hat unser Leben ein ganz klein bisschen beeinflusst, auch wenn wir diese Stunde Schlaf vermutlich alle vermissen. Ich weiß, die Zeitumstellung, die ist ein bisschen umstritten. Irgendwie soll das vielleicht abgeschafft werden oder auch nicht. Ich bin da nicht ganz auf dem aktuellen Stand, was da jetzt geplant ist. Aber um ehrlich zu sein, ob sie jetzt stattfindet oder nicht, eigentlich ist es doch so, wir alle gewöhnen uns in den nächsten Tagen, spätestens in ein paar Wochen an diese neue Zeit und denken da schon gar nicht mehr dran zurück, bis wir dann im Oktober dieser Stunde endlich wiederbekommen. Heute feiern wir Ostern. Ostern ist in gewissem Sinne auch eine Zeitumstellung. Eigentlich könnte man sagen, Ostern ist der Punkt, an dem sich in der Zeitrechnung etwas Wesentliches verändert hat. Wir rechnen ja eigentlich zurück so zu Jesu Geburt. Eigentlich müsste man zurückrechnen zu Ostern, zu Jesu Auferstehung. Aber Zeitumstellung ist vielleicht nicht ganz das richtige Wort. Man könnte eher sagen, Ostern hat eine Zeitenwende herbeigeführt. Es ist das Fest der Auferstehung und der Zeitenwende. Und ich weiß, das Wort Zeitenwende, das kennt ihr seit über 2 Jahren, da wird es ein bisschen häufiger genutzt. Vorher, vor dem Kriegsbeginn in der Ukraine, da wurde es kaum erwähnt. Olaf Scholz hat es dann wieder so ein bisschen aktueller gemacht. Aber eigentlich müssen wir sagen, doch im Grunde kennen wir das Konzept einer Zeitenwende alle aus dem eigenen Leben ganz gut. Die Zeitenwende, die bezeichnet doch die Momente und Ereignisse, die dazu führen, dass man Dinge anders sieht und beurteilt als vorher. Dass sich ein neuer Lebensabschnitt abzeichnet. Man spricht bei der Zeitenwende im Großen von einer neuen Ära oder Epoche, aber das gibt es doch auch im Persönlichen. Die kleine Zeitenwende, wenn du einen neuen Job anfängst. Die Zeitenwende, wenn du in den Ruhestand gehst. Die Zeitenwende, wenn du heiratest, wenn du Kinder bekommst oder die Zeitenwende, wenn die Kinder das Haus verlassen. Die Dinge ändern sich, neue Situationen kommen auf einen zu und wir merken, die Zeit ändert sich. Es ist eine Zeitenwende. Und doch muss ich sagen, irgendwie dieser Begriff Zeitenwende, der stört mich so ein bisschen. Denn um ehrlich zu sein, Zeit selbst, Zeit kann sich doch nicht wenden. Zeit ist doch immer objektiv. Es bleibt immer eine begrenzte Zeit. Wir alle haben nur 24 Stunden am Tag zur Verfügung, egal wie die Situation ist. Und doch bei aller Objektivität von Zeit, so wissen wir doch, Zeit kann auch sehr subjektiv sein in dem, was wir erleben. Zeit kann manchmal ganz schnell vergehen. Ein schöner Abend mit Freunden, die Ferien, der Urlaub, das sind Dinge, die meist schnell, vielleicht zu schnell vergehen. Anderes dauert gefühlt länger. Eine Stunde auf dem Zahnarztstuhl fühlt sich deutlich länger an als eine Stunde im Wellnessbereich im Schwimmbad. Zumindest ist es bei mir so. Zeit ist relativ. Es kommt darauf an, wie und mit wem ich Zeit verbringe, worauf ich mich ausrichte und wie ich die Dinge dann erlebe. Und so ist dieser Begriff Zeitenwende, finde ich, doch ein ganz treffendes Wort für Ostern. Denn die Situation verändert sich grundlegend. Die nachösterliche Zeit, sie kann, sie will unser Leben beeinflussen, indem wir unser Leben anders sehen, beurteilen, wahrnehmen und leben. Aber welche Auswirkungen sind es nun, die Ostern, die diese Zeitenwende mit sich bringt? Das möchte ich heute Morgen mit euch entdecken. Und wir machen uns mit den drei, nicht mit zwei, sondern mit drei Frauen auf den Weg, von denen wir am Ende vom Markus-Evangelium lesen. In Vers 1 lesen wir von ihnen: Am Abend, als der Sabbat vorüber war, da kauften Maria aus Magdala, Salome und Maria, die Mutter von Jakobus, wohlriechende Öle, um den Leichnam von Jesus zu salben. Also nach Sonnenuntergang, nach der Beendigung des Sabbats, haben die Frauen sich mit dem Nötigen eingedeckt, denn sie wollten den Leichnam einbalsamieren. Sie wollen Jesus einen letzten Liebesdienst erweisen, das planen sie, dass sie seinen Leib einbalsamieren und damit dem Tod, dem Modergeruch, wie wir es im Lied gehört haben, ein besseres Aroma beifügen. Jesus noch mal eine letzte Ehre erweisen, denn die Frauen wissen doch, es ist aus und vorbei. Und sie machen sich zu später Stunde noch mal auf den Weg, vielleicht so wie gestern Abend noch jemand sich spät auf den Weg gemacht hat, noch geguckt hat, welcher Supermarkt hat noch auf, wo kann ich noch was für heute oder morgen einkaufen. Die Frauen waren unterwegs. Und wir lesen von ihnen weiter. Früh am Sonntagmorgen, gerade als die Sonne aufging, kamen die Frauen damit zum Grab. Schon unterwegs hatten sie sich besorgt gefragt, wer wird uns nur den schweren Stein vor der Grabkammer beiseite wälzen? Also um das Öl zu besorgen, dafür machen sie sich noch am Abend vorher auf den Weg. Sie planen das vor, sie bereiten alles vor. Und doch haben sie was Entscheidendes vergessen. Und das fällt ihnen dann erst ein, als sie auf dem Weg sind. In ihren Sorgen, in ihrer Trauer haben die Frauen den Stein, das verschlossene Grab, übersehen, dass sie gar nicht einfach so an den Leichnam Jesu herankommen. Es ist kein öffentlicher Zugang geplant, keine Leichenschau. Der Gedanke der Frauen am Ostermorgen, der macht uns klar, die Frauen, sie kommen ohne Glauben an die Auferstehung zum Grab. Natürlich, wie sollte es denn auch anders sein? Der Schatten des Todes liegt doch noch über Ostern. Die Ereignisse von Karfreitag, vom qualvollen Tod und dem plötzlichen Verlust ihres Freundes, sind die Frauen doch völlig getroffen. Es ist heftig, was sie da miterlebt haben. Und in ihrer Trauer beschäftigen sie sich dann erst auf dem Weg zum Grab mit diesem Problem, dass da ja noch dieser Stein ist, diese Platte vor dem Grab. Sie haben dieses irdische Problem, dieses verschlossene Grab vor Augen und sie kommen ohne Glauben an die Auferstehung zum Grab. Und ich meine, auch wir sind doch in unserem alltäglichen Leben oft ohne den Glauben an die Auferstehung unterwegs. Es ist ja auch für uns Menschen normal, dass wir irgendwie denken, Tod ist Tod. Aber aus unserer nachösterlichen Perspektive, wir dürfen ja heute zurückschauen, wir wissen doch, wie es weitergeht, da möchte man den Frauen doch zurufen, ihr Frauen, erinnert euch doch mal an das, was Jesus gesagt hat. Habt ihr ihm nicht zugehört, dass er immer wieder gesagt hat, dass er erst leiden muss, dass er dann stirbt und dass er dann aufersteht? Ihr habt gesehen, wie er gelitten hat, ihr habt gesehen, wie er gestorben ist. Zwei Dinge sind passiert, die er angekündigt hat. Warum wartet ihr jetzt nicht auf das Dritte? Warum glaubt ihr ihm nicht? Das wäre doch was gewesen. Wenn sie geglaubt hätten, dass er aufersteht, dann wären sie vielleicht viel früher zum Grab gegangen. Sie wären noch früher aufgestanden und dann wären sie gekommen ohne die Öle, sondern vielleicht mit etwas Leckerem, um Jesus zu stärken, um das Leben zu feiern. Und sie hätten sich keine Sorge gemacht über den Stein. Wenn sie die Auferstehung geglaubt hätten, dann hätten sie gesagt, also wenn Jesus von den Toten aufersteht, dann ist dieser Stein vor dem Grab das kleinste Problem für ihn. Sie hätten sich vielleicht schon vorgestellt, wie sie zu den Wachen kommen, die das Grab bewachen und wie sie sagen, also ihr Wachen, ne, schaut mal, was gleich passiert. Jetzt kommt ein einmaliges Ereignis und wir dürfen dabei sein. Das wird klasse. So hätte es doch sein können, wenn sie Jesu Worten zuvor voll und ganz Glauben geschenkt hätten. Aber die Frauen, sie sind wie wir. Sind wir heute anders? Wie oft schauen wir denn auf die Steine, die uns im Weg liegen, auf die irdischen Sorgen und Nöte, die uns beschäftigen, wo wir uns fragen, wie soll ich denn mit all dem zurechtkommen? Wie komme ich daran vorbei? Dahindurch. Der Stein, der kann die Gestalt einer Lebenskrise haben, dass wir am Ende sind mit unseren Kräften, psychisch, physisch am Ende. Wir wissen weder ein noch aus. Wir fühlen uns verlassen, allein, im Stich gelassen. Der Stein kann die Form von Ängsten oder Sorgen annehmen. Davon gibt es in unserer Welt genug. Die Kriege, der Klimawandel, Zukunftsängste, die persönlichen Sorgen, wahlweise erst um die Kinder, später um die eigenen Eltern, Sorgen um Finanzen, Sorgen um die Gesundheit. Es gibt so viele Steine, die vor uns liegen. Und doch ist all das die alte, die vorösterliche Welt, geprägt vom Schatten des Todes, der über diesen Dingen liegt. Und wir sind doch gut darin, uns mit diesen irdischen Sorgen und Noten zu beschäftigen. Ich glaube, da sind wir als Deutsche sogar Weltmeister. Aber den Glauben an die Kraft der Auferstehung, das lassen wir doch so oft außen vor. Ostern bringt eine Wende. Sie bringt eine Wende im Blick auf unsere irdischen Sorgen und Nöte, weil Jesus von den Toten auferstanden ist. Weil Jesus sich nicht von diesem Stein vor dem Grab aufhalten lässt. Nach Ostern, nach der Zeitenwende durch die Auferstehung Jesu zu leben, das ist die Einladung, Gottes Verheißung, Gottes Zusagen wirklich ernst zu nehmen und sein Leben darauf zu bauen. Wir dürfen lesen, dass Jesus gesagt hat, ich bin alle Tage bei euch bis ans Ende der Welt. Aber leben wir so? Durch Ostern können wir doch zuversichtlich durch den Tag gehen, auch wenn wir wissen, da kommt Schweres, auch Herausforderndes auf uns zu. Und ja, selbst wenn wir uns alleingelassen fühlen, dürfen wir doch wissen und daran glauben, Jesus ist bei uns und er geht mit. Und wenn er sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr euch abmüht und plagt, ich will euch neue Kraft schenken, dann gilt das. Dann ist er die Quelle, die wir zuerst, die wir auch immer wieder anzapfen dürfen. Das ist nachhaltige Energie, die wir bei ihm gewinnen dürfen. Dass wir zu ihm kommen, bei ihm unsere Lasten ablegen, dass wir unser Leben, das, was unser Leben so mühsam macht, dass wir es zu Jesus bringen und dann erleben dürfen, wie er uns Kraft gibt. Erneuerbare Energie vom Auferstandenen. Und wenn Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt, dann ist das gültig. Hast du diese lebendige Hoffnung, die dich trägt, die uns weiter schauen lässt über das Leben auf dieser Welt hinweg? Wir schieben den Tod so gern beiseite. Aber mit dieser Auferstehungshoffnung dürfen wir ihm doch ganz anders entgegenblicken. Als Christen dürfen wir uns daran festmachen, weil Jesus lebt. Wegen Ostern werde auch ich eines Tages auferstehen und in der Ewigkeit bei Gott sein, ohne Krankheit, ohne Leid, ohne Schmerz, in der Gemeinschaft mit dem Allmächtigen. Wir dürfen auf Jesus und auf seine Verheißungen schauen. Aber so oft sind wir doch genauso wie die Frauen, und nicht nur wie die Frauen, sondern auch wie die vielen anderen Jünger Jesu, die sich nicht mal auf den Weg zum Grab gemacht haben. Wir sind so oft auf das Vergängliche, auf das Irdische fokussiert. Das ist ja auch normal. Das ist das Innerweltliche. Das ist das, was uns vorrangig beschäftigt, was wir vor Augen haben. Unsere Probleme, Fragen und Sorgen. Aber so oft übersehen und vergessen wir, wer an unserer Seite mitgeht. Dass Jesus, der den Tod besiegt hat, uns beisteht, dass wir auf ihn und die Erfüllung seiner Zusagen hin leben und glauben dürfen. Wenn die Frauen den Glauben an die Auferstehung gehabt hätten, dann hätten sie sich einige Sorgen erspart. Aber Gott sei Dank hängt die Auferstehung Jesu nicht vom Auferstehungsglauben der Frauen ab. Den hatten sie ja nicht und der fehlt auch uns oft, sondern Jesu Auferstehung hängt ab von der Stärke und Macht dessen, der auferstanden ist, von ihm selbst, dass er Gottes Sohn ist. Und so dürfen die Frauen erleben, wie Jesus tatsächlich sein Wort gehalten hat, dass das, was er angekündigt hat, eintrifft. Und als sie ans Grab kommen, ist der Stein weg. Wir lesen ab Vers 4 weiter, umso erstaunter waren sie, als sie merkten, dass der riesige Stein nicht mehr vor dem Grab lag. Dieses irdische Problem hatte sich aufgelöst. Sie betraten die Grabkammer, und da sahen sie auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der ein weißes Gewand trug. Die Frauen erschraken sehr. Auf einmal schlägt die Stimmung der Frauen um. Der Stein ist weg, aber sie sind jetzt nicht von Osterfreude erfüllt, sondern sie erschrecken sich. Die Frauen erwarten im Grab den Leichnam von Jesus. Sie erwarten, dass ihnen dieser entsetzliche Verwesungsgeruch eines Toten in die Nase steigt. Dass sie konfrontiert werden mit der unschönen Unwiderruflichkeit des Todes. Aber dann kommt es ganz anders. Und diese neue Situation versetzt sie nicht in Freude, sondern in Angst und Schrecken. Sie haben den stinkenden Leichnam ihres Freundes erwartet, aber was sie finden ist ein offenes Grab und irgendein Mann in einem weißen Gewand. Und die Frauen verstehen vermutlich schnell, dass dieser Mann ein Engel ist, ein Bote von Gott, aber dass er eine frohmachende Botschaft für sie hat, das erwarten sie nicht. Sie sind erschrocken und das zeigt, sie erwarten, dass sich hier ein Drama abgespielt hat. Dass der Leichnam verschwunden ist, das kann nichts Gutes bedeuten. Sie meinen und denken auf schlimm, auf den Tod Jesu, folgt jetzt noch was Schlimmeres, dass sein Leichnam auch noch weg ist. Auf schlimm kommt Schlimmeres. Ich glaube, da finden wir uns auch oft wieder, dass unsere Befürchtungen eher in die negative als in die positive Richtung gehen. Die Frauen, sie hatten keine Ahnung, was sich vor ihren Augen abspielt. Und doch ist dieser Moment der Wendepunkt in der Geschichte. Das leere Grab ist der Wendepunkt. Das leere Grab ist die Zeitenwende im Blick auf Gottes Handeln in dieser Welt, weil das Grab wirklich leer ist. Auch das haben wir im ersten Lied gesungen. Die Auferstehung oder besser gesagt das leere Grab, das liefert uns Menschen nachvollziehbare Indizien für dieses einmalige Ereignis in der Menschheitsgeschichte. Es ist ja leider so, so viel, was wir in der Bibel lesen, das ist so schwer nachzuweisen. Gottes Eingreifen, Gottes Handeln in der Geschichte, im Leben Einzelner und Gottes Handeln im Leben vom Volk Israel, das lässt sich empirisch sehr schwer belegen. Gott sei Dank gibt es zahlreiche Hinweise. Es gibt Indizien von Archäologen, von Ausgrabungen, von parallelen schriftlichen Berichten, die die Berichte der Bibel untermauern, die damit in Einklang zu bringen sind und wo man sagen kann, ja, das ist auch in anderen Kulturen untermauert und belegt. Aber das größte Wunder, das uns die Bibel offenbart, ist doch die Auferstehung Jesu. Und gerade das leere Grab, durch das leere Grab, gibt Gott uns ein außergewöhnliches Indiz für den christlichen Glauben. Indiz nicht im Sinne eines handfesten Beweises, sondern ein Indiz im Sinne von einem wesentlichen Hinweis, ein handfester Anhaltspunkt für die Auferstehung. Denn ich glaube, uns allen ist klar, wenn das Grab nicht leer gewesen wäre, dann ist die Auferstehung Jesu unvorstellbar. Der christliche Glaube wäre sofort widerlegt, wenn Jesu Leichnam aufgetaucht wäre. Manche Kritiker behaupten, die Jünger hätten das alles eingefädelt. Sie hätten den Leichnam beiseite geschafft, aber aus Sorge davor, dass das geschieht, da hatten damals schon die Priester und Pharisäer Pilatus gebeten, dass er das Grab bewachen lässt, damit eben genau dieser Fall nicht eintritt, weil sie doch wussten, was Jesus über seine Auferstehung angekündigt hatte. Und trotzdem sollte den Jüngern das irgendwie gelungen sein, sich das vielleicht ausgedacht haben oder den Leichnam irgendwie geklaut haben, dann ist es ein spannendes Indiz, dass die Tücher, in die der Leichnam gewickelt war, noch da sind. Das macht doch wenig Sinn, wenn man den Leichnam wegschafft, aber die Tücher noch liegen lässt. Was soll denn das? Und auch wer das leere Grab entdeckt hat, das ist ein starker Indiz, dass die Jünger sich diese Geschichte nicht ausgedacht haben. Es sind die Frauen, die am Ostermorgen das leere Grab entdecken. Und wir müssen uns vor Augen führen, Frauen galten damals als Zeugen vor Gericht nichts. Das war leider so, das überlesen wir heute schnell. Wenn wir lesen, die drei Frauen waren die ersten, die das leere Grab gesehen haben, da denken wir, okay, das waren halt Frauen. Vorher lesen wir viel von Männern, jetzt lesen wir von Frauen. Da erfüllt die Bibel endlich die Frauenquote. Aber nein, damals, als die Leute das gehört haben, da haben sie gesagt, was, das waren Frauen, die das als erstes sehen? Das ist ja merkwürdig. Das kann sich doch einer schwer ausgedacht haben, denn Frauen, die galten doch als Zeugen nichts. Das wird doch als Geschwätz abgetan, wenn die von einem leeren Grab und einer Auferstehung berichten. Also ehrlich, wenn die Jünger sich die Berichte über die Auferstehung und das leere Grab irgendwie ausgedacht haben, dann wären sie doch cleverer gewesen. Dann hätten sie irgendwelche Männer genommen, die etwas galten, vornehme, reiche Männer, die es doch auch im Kreis um Jesus gab. Im Hohen Rat, da gab es auch Männer, die an Jesus glaubten und die hätte man da doch irgendwie mit eingebunden, dass sie das bezeugen, dass das Grab wirklich leer ist, damit man ihnen glaubt. Aber weil wir hier von diesen Frauen lesen, untermauert das die Glaubwürdigkeit dieses Berichts vom Ostermorgen. Das kann man sich schwer ausdenken. Die Frauen, sie sehen das leere Grab und sie erschrecken. Sie haben noch lange keinen Glauben daran, dass Jesus auferstanden ist. Wir lesen weiter, was der Engel ihnen sagt. Er aber sagte zu ihnen, ihr braucht nicht zu erschrecken. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Er sagt zu den Frauen, ja, ihr sucht Jesus im Grab, aber hier ist er nicht. Es ist der falsche Ort, wo ihr ihn sucht. Ihr rechnet nicht mit Gottes Kraft, dass er die Toten auferweckt, seinen Sohn zum Leben bringt. Ohne Gott, ja, da wäre er noch hier gewesen, wenn Gott nicht eingegriffen und gehandelt hätte. Aber Jesus ist nicht mehr im Grab. Jesus lebt. Und die Frauen bekommen diese wichtige Information vom Engel, dass Jesus auferstanden ist. Und wir merken, das erschließt sich ihnen nicht selbst. Da sind sie ja nicht so drauf gekommen. Sondern das müssen wir als Menschen hören. Dass uns da jemand von außen drauf anspricht, dass Gottes Wort uns trifft und erreicht. Und das ist interessant. Über den eigentlichen Vorgang der Auferstehung schweigt die Bibel. Wir haben hier allein das Wort des Engels. An anderer Stelle, da berichtet uns die Bibel von einzelnen toten Auferweckungen, von denen wir dann etwas mehr wissen. Wie Jesus Lazarus auferweckt hat, indem er ihn gerufen hat, indem Menschen angerührt wurden. Aber wenn die Menschen damals dann auferweckt wurden, dann waren es eigentlich nur Lebensverlängerungen. Sie sind später wieder gestorben. Aber auch das waren krasse Wunder, keine Frage. Bei der Auferweckung von Jesus ist es was anderes. Die Auferweckung von Jesus, seine Auferstehung, hat eine neue Qualität. Es ist der Neuanfang von Gottes Geschichte mit uns Menschen, weil Jesu Auferstehung die Eröffnung des Zukünftigen mit sich bringt. Es ist der Beginn des ewigen Lebens vor und mit Gott, welches Jesus mit seiner Auferstehung als Erster erlebt und antritt. Diese Auferstehung ist mit nichts zu vergleichen, was in unseren Erfahrungshorizont hineinpasst. Es beginnt etwas völlig Neues und wir haben allein Gottes Zusage darauf, dass es so geschehen ist. Da dürfen wir uns darauf verlassen, dass der, der im Grab war, auferstanden ist, dass Gott ihn durch seine Kraft, durch seine Macht wieder lebendig gemacht hat. Und ja, wir haben die Worte des Engels, aber nicht nur die, sondern das Gute ist ja, später begegnet dieser Auferstandene auch noch den Frauen, seinen Jüngern und vielen anderen Menschen bis zur Himmelfahrt. Aber was heißt es denn, dass Jesus auferstanden ist? Es heißt, dass Ostern eine Wende bringt, weil der Tod nicht mehr das letzte Wort hat. Der Tod hat seinen Schrecken verloren. Er gehört zur alten Welt, zur alten Zeitrechnung. Denn mit Karfreitag und Ostern ist diese alte Welt überwunden. Jesus starb für unsere Schuld. Er hat den Tod besiegt. Und mit ihm und seiner Auferstehung haben auch wir Zugang zum ewigen Leben. Seine Auferstehung untermauert, dass das, was an Karfreitag geschehen ist, gültig ist. Und das heißt nicht, Ostern heißt nicht, dass Christen nicht sterben müssen. Auch wir stehen immer wieder am Grab von liebgewordenen Menschen. Und das Sterben ist ein schwerer Weg. Aber dank Ostern ist der Tod nicht mehr die letzte Station im Leben eines Christen, sondern es ist eine Durchgangsstation zum ewigen Leben. Und somit hat seit Ostern der Tod seine grausame und endgültige Bedrohung verloren. Das ist die Botschaft, die sich aus dem leeren Grab entfaltet. Und doch merken wir auch bei den Frauen, es braucht für einen Auferstehungsglauben mehr als das leere Grab, mehr als den Bericht über die Auferstehung. Und so stellt sich uns doch die Frage, wie kann ich denn dieses Unfassbare fassen? Wie kann ich denn an die Auferstehung Jesu glauben? Wir merken, ja, der Glaube ist immer ein Geschenk. Etwas, was Gott in uns aufschließen muss. Etwas, was von außen auf uns zukommt, von dem wir angerührt werden und wo wir dann unser Ja zu geben. Ja, wir können uns mit den Fakten auseinandersetzen. Der christliche Glaube lädt dazu ein, hinterfragt zu werden. Und dann dürfen wir entdecken, ja, es gibt gute Gründe für den Glauben. Vielleicht auch manches, was offen bleiben muss, was vielleicht dagegen spricht. Aber es gibt gute Indizien und manche Fragen, die offen bleiben. Wir kommen von unserem Denken her nicht weiter als bis an den Punkt, dass ich die Argumente für den Glauben abwägen kann. Aber was nötig ist, um wirklich zu glauben, ist, dass ich das Geschenk des Glaubens brauche, um diesen Sprung zu wagen, Gott zu vertrauen, dass die Auferstehung wirklich wahr ist, dass ich das wirklich glaube, dass sich das ereignet hat. Wir brauchen Gottes Wirken und Gott klopft durch Ostern an unsere Herzen an. Gott lädt uns immer wieder an, ihm zu vertrauen. Aber wie war es bei den Frauen? Wie haben sie reagiert? Haben sie geglaubt? Zitternd vor Furcht und Entsetzen verließen die Frauen das Grab und liefen davon. Das ist meine Reaktion. Sie hatten solche Angst, dass sie niemand etwas von dem erzählten, was sie erlebt hatten. Die Frauen, sie waren voller Sorge zum Grab gekommen und jetzt verlassen sie das Grab fluchtartig. Sie waren so erschüttert über das Ganze, sie sind völlig durcheinander. Obwohl das Grab leer ist, obwohl ihnen jemand sagt, Jesus ist auferstanden, sie dürfen sich doch freuen. Aber nein, die Frauen sind zitternd vor Furcht und Entsetzen. Und auch das kann der erste Schritt hin zum Auferstehungsglauben sein, dass wir durcheinander kommen, dass wir denken, also ganz ehrlich, mit Gott, Glauben, Kirche und diesem ganzen Auferstehungskram, das ist eigentlich nichts für mich, das kann ich doch eigentlich nicht glauben. Nicht heute, im 21. Jahrhundert. Aber auf einmal komme ich durcheinander. Vielleicht erlebe ich Dinge und stelle mir die Frage, vielleicht ist da doch was dran. Was wäre denn, wenn es stimmt, wenn Jesus wirklich auferstanden ist und erlebt? Wenn der Sinn von Ostern wahr ist? Wenn seine Verheißungen wahr sind? Und wenn mit dem letzten Atemzug in meinem Leben nicht alles vorbei ist, sondern wenn ich dann vor Gott stehe und wenn ich dann nur durch diesen Jesus Christus in die ewige Herrlichkeit komme, was wäre denn dann? Wie stehe ich denn dann da? Vielleicht merke ich habe eine Sehnsucht in mir, eine Sehnsucht nach Annahme, nach bedingungsloser Liebe, dass ich angenommen bin, so wie ich bin, dass Gott mich liebt, so wie ich bin, weil er mich erdacht und erschaffen hat, dass ich eine Sehnsucht habe nach Vergebung, nach einem Sinn im Leben. Und wenn dieser Jesus, um den es an Ostern geht, wenn der wirklich Gottes Sohn ist, wenn er der ist, der meinem Leben einen Sinn gibt, einen ewigen Wert, wenn er es gut mit mir meint, das wäre schon was. Aber das kann einen auch ganz schön durcheinander bringen. Da stellen sich einem schon Fragen, die darauf folgen. Was bedeutet das denn dann? Wie kommt man dann aber zum nächsten Schritt, vom Durcheinandersein zum Auferstehungsglauben? Die Frauen haben diesen Glauben gefunden. Sie haben sich später doch noch über die Auferstehung Jesu gefreut und sie haben voller Freude den Jüngern berichtet, dass Jesus auferstanden ist, dass das Grab leer ist. Auch wenn Markus nicht davon berichtet, so lesen wir davon in den anderen Evangelien. Johannes etwa berichtet davon, wie es zu diesem Umschwung bei den Frauen kam. Das ist der letzte Punkt der Zeitenwende durch Ostern. Ostern bringt eine Wende, weil der Auferstandene jedem Einzelnen begegnen will. Die Frauen haben fluchtartig das Grab verlassen, aber dann begegnet Jesus ihnen auf einmal doch. Maria läuft ihm nahezu in die Arme, aber sie erkennt ihn zuerst gar nicht. Das lesen wir in Johannes 20, als sie sich umblickte, also Maria, da sah sie Jesus da stehen, aber sie erkannte ihn nicht. Er fragte sie, warum weinst du, wen suchst du? Maria hielt Jesus für den Gärtner und fragte deshalb, hast du ihn weggenommen? Sag mir bitte, wohin du ihn gebracht hast, ich will ihn holen. Maria, sagte Jesus nun. Sie wandte sich ihm zu und rief Rabuni, das ist hebräisch und heißt mein Lehrer. Also Maria sieht diese Person vor sich, aber sie weiß nicht, dass es Jesus ist. Sie meint, er ist der Gärtner, vielleicht so ein bisschen nach dem Motto, der Gärtner ist ja immer der Schuldige. Und sie fragt ihn, hast du ihn weggetragen? Weißt du, wo der Leichnam ist? Und Jesus sagt nur ein Wort, er spricht sie an mit ihrem Namen, Maria. Und da erkennt sie, dass es Jesus ist. Und das ist doch so genial, dass Jesus Maria nicht aufgibt, dass er nicht sagt, Maria, wie kannst du denn immer noch nicht an die Auferstehung glauben? Wie kannst du denn überhaupt an mir vorbeisehen, mich nicht erkennen? Sondern Jesus geht ihr nach, Jesus begegnet ihr, Jesus spricht sie an als Einzelne. Und so begegnet Jesus später auch seinen Jüngern und vielen anderen Menschen. Bis heute begegnet Jesus uns Menschen durch seine Worte, durch Gebetserhörungen, durch Wunder, durch Träume. Es ist so individuell, wie Jesus den Einzelnen erreicht. Er weiß, wie wir als Einzelne gestrickt sind. Er weiß, was wir brauchen. Er weiß, wie er uns am besten ansprechen und begegnen kann. Wie er unser Herz anrühren will, dass wir an ihn und seine Auferstehung wirklich glauben können. Dass sich Osterfreude einstellt durch die Begegnung mit ihm, dem Auferstandenen. Und Jesus sagt nur ein Wort. Maria schrickt auf, sie erkennt ihn, weil seine Anrede sie in ihrem tiefsten Inneren trifft und anspricht. Als er das Entscheidende sagt, da wird es ganz persönlich für ihn. Und da merken wir, Ostern ist nicht eine globale Zeitenwende, sondern Ostern ist eine persönliche Zeitenwende für den Einzelnen. Wenn wir uns vom Auferstandenen ansprechen lassen. Und das wünsche ich jedem von uns, dass das Osterfest Auswirkungen hat auf dein einzelnes persönliches Leben. Dass wir es heute nicht feiern und in ein paar Tagen, da lassen wir Ostern hinter uns, haben uns daran gewöhnt wie an die Zeitumstellung, sondern dass Ostern uns einlädt und erinnert, Ostern bringt eine Wende im Blick auf unsere irdischen Sorgen und Nöte, weil Jesus von den Toten auferstanden ist. Jesus lädt uns ein, mehr auf ihn zu blicken als auf die irdischen Sorgen und Nöte, die uns den Lebensweg schwer machen. Ja, wir müssen denen irgendwie begegnen, definitiv. Wir können da nicht komplett drüber hinwegschauen, aber worauf schauen wir mehr und vertrauen wir auf Gott und seine Kraft und Macht und dass er es gut mit uns meint. Und Ostern bringt auch eine Wende im Blick auf Gottes Handeln in dieser Welt, weil das Grab leer ist. Ostern lädt dich ein, dich auf den Weg zu machen, Gottes Handeln in dieser Welt nachzuspüren. Und das leere Grab, das ist so ein wunderbarer Indiz für Gottes nachvollziehbares Handeln. Gott ist bereit, sich deinen Fragen zum Glauben zu stellen. Aber bist du es auch? Und Ostern bringt eine Wende, weil der Tod nicht mehr das letzte Wort hat. Wir feiern das Fest der Auferstehung und wir glauben, dass Jesus auferstanden ist und dass auch wir auferstehen, wenn wir an ihn glauben. Und Ostern bringt eine Wende, weil der Auferstandene jedem Einzelnen begegnen will. Damals konnte nur ein begrenzter Personenkreis diesem Jesus aus Nazareth begegnen und mit ihm unterwegs sein. Aber weil er auferstanden ist, weil er ewiges Leben hat, kann und möchte er jedem von uns begegnen, überall auf der Welt und seit über 2000 Jahren. Bist du, sind wir bereit, dass der Auferstandene dich anspricht und in dein Leben hineinkommt? Ich wünsche uns allen, dass Ostern zu einer persönlichen Zeitenwende wird für dich und dein Leben. Amen. Herr Jesus Christus, wir beten dich an als den, der auferstanden ist. Wir feiern Ostern, weil wir wissen dürfen, ohne Ostern wäre Weihnachten nur ein Kindergeburtstag. Wir feiern, dass du den Tod besiegt hast, dass du bestätigt hast, dass deine Worte wahr sind, wir dir vertrauen dürfen in dem, was du gesagt und zugesagt hast, in dem, was du verheißen hast. Und wir feiern, dass du der Lebendige bist. Du siehst, wo wir stehen, was wir über dich denken, wie wir zum Glauben positioniert sind, welche Fragen wir auch haben, was noch offen ist und unklar. Und wir bitten dich, dass du uns begegnest, dass du uns anrührst und dass wir dir begegnen.